Gnade sei mit euch und Friede von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr werdet euch, jedenfalls die hier fest zu unserer Gemeinde gehören, noch daran erinnern. Letztes Jahr zu unserer Gemeindeversammlung haben wir einen Leitsatz oder ein Gemeindebund oder ein Gemeindegebet vorgestellt, welches wir Älteste gern in unserer Gemeinde ja irgendwie hineinbringen wollen. Und dieser Leitsatz, ich habe das mal genannt, Leitsatz und Gebet zum Zusammenleben in der Gemeinde, der ist heute auch auf unserem Gottesdienstzettel, der konzentriert im Prinzip das aus unserer Gemeindeordnung und aus unserem Bekenntnis, fasst das zusammen, was vor allen Dingen unser Miteinander in der Gemeinde betrifft. Und das ist heute auch unser Thema, das Miteinander in der Gemeinde. Als wir den vorgestellt hatten und auch danach gab es einige Gespräche und Diskussionen, ob und wie wir so einen Leitsatz in der Gemeinde verwenden könnten. Wir hatten schon gesagt, dieser Leitsatz soll kein neues zusätzliches Gemeindebekenntnis sein. Aber dann war natürlich die Frage, gut, was wollen wir denn damit? Was hat das noch für einen Sinn? Und in den Gesprächen haben sich zwei Punkte herausgestellt, mindestens zwei, die möchte ich kurz zu Beginn nennen, damit wir einfach ein bisschen wissen, in welche Richtung es gehen könnte. Die erste Verwendung wäre, dass es einfach uns Gemeindemitgliedern eine Erinnerung und ein Gebet ist. Ja, es ist klar, wenn wir das dann streckenweise heute lesen, es ist klar, wir können nicht die ganze Zeit so leben, wie es ja da drin angestrebt wird, aber es soll unser gemeinsames Gebet sein, unser Anliegen. Und der zweite Punkt, das wäre ein Leitsatz für die, die an unserer Gemeinde interessiert sind, das passt heute, also das habe ich, ohne dass ich wusste, dass ihr kommt, schon so ausgewählt. Ich wollte eigentlich letzte Woche darüber predigen, aber wir haben dann getauscht, weil ich einen Sohn bekommen habe, oder meine Frau. Und deshalb komme ich heute dran. Also ein Leitsatz für Gemeindeinteressierte, damit sie verstehen, was wir von Gemeinde verstehen. Damit es hier eigentlich deutlich wird, wie stellen wir uns das vor. Das heißt nicht, dass wir das jetzt groß veröffentlichen wollen im Internet oder so. Wir hatten ja diese Diskussion, sondern einfach für die, die wirklich interessiert sind, damit sie das lesen können. Also in die Richtung könnte es gehen. Wir werden sicherlich in der nächsten Gemeindeversammlung weiter darüber sprechen. Aber ich hatte versprochen, zu diesem Thema des Zusammenlebens, des Miteinanders in der Gemeinde auch nochmal zu predigen. Und ich werde nicht über den Gemeindebund an sich predigen, über diesen Leitsatz, sondern der Predigtext steht heute in 1. Thessalonicher. Und ich werde dann zum Vergleich ein paar Mal aus diesem Leitsatz zitieren. Wenn wir in die Bibel schauen und uns dort im Neuen Testament die Gebote und Ermahnungen für das Zusammenleben in der Gemeinde anschauen, dann sind die oft erkennbar an einem Schlüsselwort. Und das Schlüsselwort heißt einander. Im Griechischen steht da Allelus oder eine Form von diesem Wort. Einander. Im heutigen Predigttext kommt dieses einander und ähnliche Form viermal vor. Diese Zusammenfassung dieser Einandergebote, nenne ich sie mal, die Basis bietet oder ist eigentlich das Gebot, was wir heute in der zweiten Lesung gehört haben, das Gebot von Jesus, was er seinen Jüngern ausdrücklich mit auf den Weg gibt, bevor er gekreuzigt wird und dann aufersteht und in den Himmel gefahren ist. Er sagte ihnen, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Ja, liebt einander. Das ist im Prinzip die Überschrift über all diese Einandergebote, von denen man dann 57 Stück im Neuen Testament findet. Und dieses Einander, dieses grundsätzliche liebt einander, das greift Paulus in seinen Briefen immer wieder auf und macht dann deutlich, was bedeutet das eigentlich konkret. Und so ist es auch im heutigen Predigttext. Und den möchte ich jetzt vorlesen, 1. Thessalonicher 5, von Vers 11 bis Vers 15. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, Erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Also die Gemeinde in Thessalonich, an die dieser Brief gerichtet ist, das war eine sehr junge Gemeinde, eine eifrige Gemeinde, eine brennende Gemeinde. Paulus hat diese Gemeinde gegründet durch seinen Missionsdienst, aber er wurde verfolgt und er musste frühzeitig die Gemeinde verlassen und trotzdem blieb die Gemeinde standhaft im Glauben. Und am Anfang dieses Briefes, den er dann aus Korinth schickt, gleich nachdem er im Prinzip dort weggegangen ist, vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate später, dann drückt er seinen Dank an Gott dafür aus und er lobt die Thessalonicher. Sie bemühten sich in der Liebe, sagt er. Sie harrten aus in der Hoffnung. Sie verkündeten trotz Verfolgung das Wort. Sie dienten Gott und sie haben sich in ihrem Glauben bewährt. Also bei den Thessalonichern, da lief es gut. Es ging trotz aller Probleme, die sie hatten, vor allem durch die Verfolgung, in die richtige Richtung. Als ich da so an der Vorbereitung gesessen habe, habe ich mir gedacht, ja, hoffentlich würde Paulus über unsere Gemeinde ebenso sprechen können. Ja, es gibt Probleme und Nöte, aber dass es grundsätzlich in die richtige Richtung geht. Aber, das wird im Thessalonicher Brief dann auch deutlich, es sieht nicht alles rosig aus. Es gibt Fragen, es gibt Missverständnisse, es gibt Ängste. Und zusätzlich hat Paulus noch ein weiteres Anliegen, warum er diesen Brief schreibt. Die Gemeinde soll in ihrer Entwicklung auf ihrem guten Weg nicht stehen bleiben. Ja, viele Dinge laufen echt gut, aber das heißt nicht, dass sie nicht noch besser werden können. Die Thessalonicher, aber jede Gemeinde, auch wir, stehen in der Gefahr, uns mit einem gewissen erreichten Stand, ja mit einem gewissen Niveau, was man erreicht hat, zufrieden zu geben. Ja, man ist glücklich, dass man es schon so weit gebracht hat und dann ist auch gut. Aber wenn man in der Bibel über das Glaubensleben liest oder auch über das Gemeindeleben, dann ist da meistens irgendwie ein Zusammenhang mit Wachstum, mit Entwicklung. Müsst ihr mal aufpassen beim Bibellesen. Ein Christ und auch eine Gemeinde darf nicht stehen bleiben, sondern sie müssen sich immer weiterentwickeln. Ja, das ist dieses, wir sollen Christus immer ähnlicher werden. Und darum stehen in diesem Brief, und das ist hochinteressant, Lob und Ermahnung an vielen Stellen direkt miteinander verbunden. Ja, das ist nicht so, dass am Anfang erstmal lobt und am Ende hat er noch ein paar Ermahnungen, sondern das kommt immer zusammen. Ich lese bloß mal drei Stellen vor. Thessalonicher 4, Vers 1. Weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in den Herrn Jesus, dass ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Das war die Ermahnung jetzt, was ihr ja auch tut. Dass ihr darin immer vollkommener werdet. Also ihr macht es schon, aber werdet darin immer vollkommener. Oder Kapitel 4, Vers 9. Von der brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Also die Thessalonicher, die machen das. Das ist wunderbar. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Also darüber hinaus sogar. Und jetzt, wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, dass ihr darin noch vollkommener werdet. Und dann noch eine letzte Stelle, die geht dann schon in unseren Predigtext rein, Kapitel 5, Vers 9 bis 11. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr schon tut. Also Christen dürfen sich nie zurücklehnen auf der Basis, dass sie genug Fortschritte gemacht haben. Andererseits sollen wir auch nicht verzweifeln. Wir brauchen uns nicht fertig machen, wie schlimm noch alles ist und wie ich immer wieder falle. Und was es alles für Probleme in der Gemeinde gibt. Aber wir sollen uns eben auch nicht zufrieden geben mit einem gewissen Status quo und uns darauf ausruhen. Und das ganz besonders nicht, wenn es in der Gemeinde Nöte und Fragen und Zweifel und Ängste gibt. Und ich weiß nicht, wie viele Gemeinden ihr kennt, aber ich kenne keine Gemeinde, wo es nicht so ist, dass es Nöte und Fragen und Zweifel und Ängste und all diese Dinge gibt. Und die Thessalonicher, die bewegte vor allen Dingen eine Frage, eine Angst. Wie ist das mit der Wiederkunft des Herrn? Ja, die haben ein paar Sachen von Paulus gehört, er war aber nur kurz da. Und wie ist das jetzt mit der Wiederkunft des Herrn? Werden wir dafür bereit sein? Wann wird die geschehen? Was ist mit denen, die jetzt schon gestorben sind? Warum müssen wir jetzt noch Leiden ertragen, wenn wir doch zu dem Sieger über Sünde, Tod und Teufel gehören und so weiter? Und Paulus klärt in diesem Brief die wichtigsten Fragen darüber. Und darauf werden wir heute nicht eingehen können. Aber am Ende, und das ist der Punkt, nachdem er diese Fragen geklärt hat, leitet er dann über zu einem anderen Thema. Im Prinzip diese Fragen leiten von sich aus zu diesem Thema. Ja, wenn Christus wiederkommt und wenn wir durch ihn vor dem Zorn Gottes gerettet werden und Erlösung empfangen, nun dann hat das Konsequenzen für unser Leben. Wir sollen eben nicht nachlässig und faul und träge werden. Wir sollen auch nicht ungeduldig werden, nur noch sozusagen auf Endzeitstimmung machen. Wann kommt er denn nun endlich? Nein, das sollen wir nicht. Paulus schlussfolgert anders. Das ist der erste Vers in unserem Predigtext, Vers 11. Darum, schlussfolgert er, ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Also wir sollen diese Zeit hier, die der Herr uns hier in diesem Leben, in dieser Welt schenkt, nutzen, um uns gegenseitig im Glaubenswachstum zu fördern. Gut, das sind noch andere Dinge, die wir hier tun sollen. Wir hatten die letzten Male das Thema Mission. Aber hier schlussfolgert er, fördert euch gegenseitig im Glauben. Und das Besondere an diesem Vers ist, dass Paulus die ganze Gemeinde anspricht. Wir alle sollen uns einander ermahnen und erbauen. Nun gut, wir lesen ja häufig sowas. Was ist jetzt das Besondere daran? Nun, ich denke, das ist besonders, weil man in der Gemeinde immer wieder schnell dahin kommt, dass man das Ermahnen und das Erbauen nur ganz bestimmten Gemeindemitgliedern überlässt. Zum Beispiel eben vorzugshalber den Ältesten. Ja, die sind dafür zuständig. Oder andersherum, besondere Gemeindemitglieder oder einige Gemeindemitglieder, eben wiederum meistens die Ältesten, beanspruchen dieses Gebiet allein für sich. Was ich damit meine, wird vielleicht noch deutlicher, wenn wir statt ermahnen und erbauen den Begriff Seelsorge verwenden. Ermahnen und erbauen, das sind nämlich zentrale biblische Begriffe für Seelsorge. Dagegen der Begriff Seelsorge an sich, der findet sich nirgendwo in der Bibel. Also es wird immer nur umschrieben, was Seelsorge ist. Und es wird dann umschrieben mit Begriffen wie ermahnen, trösten, ermuntern und so weiter. Und diese Begriffe wiederum stehen ganz häufig mit den einander, was alle in der Gemeinde betrifft. Und das bedeutet jetzt, dass Seelsorge kein Spezialgebiet für Älteste ist. Für den Seelsorger der Gemeinde, auch der Seelsorger, dieses Amt des Seelsorgers, werdet ihr nicht in der Bibel finden. Seelsorge geht uns alle an. Und Seelsorge bedeutet nicht immer gleich, dass man mit ganz katastrophalen Fällen von Krankheit oder Depression oder Ehescheidung oder was auch immer zu tun hat. Das gehört auch dazu. Ja, auch solche schweren Fälle gibt es. Aber Seelsorge bedeutet zuerst einmal, dass wir einfach füreinander da sind. Im täglichen Leben, im täglichen Glaubenskampf. Das ist das Erste, was hier gleich mit diesem Vers deutlich wird. Seelsorge ist eine Aufgabe der ganzen Gemeinde. Wir alle sollen uns einander, wo es nötig ist, ermahnen und, was immer nötig ist, erbauen. Wir alle sollen uns gegenseitig den Glauben fördern. Wir alle sind von Gott zu diesem gegenseitigen Dienst berufen. Also, wenn wir uns treffen und die ganze Zeit nur klagen, 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 dann wird uns das nicht zur Erbauung dienen. Wir müssen verschiedene Sachen anklagen. Und es muss auch einer mal sein Leid klagen können. Aber wir sollen uns ermahnen und erbauen. Und diesen gegenseitigen oder diesen Dienst sollen eben nicht nur die Gemeindeleiter tun. Und damit das ganz deutlich wird, erwähnt Paulus jetzt extra nochmal die Gemeindeleiter und ihre Aufgaben. Er erklärt, was ihre Aufgaben sind und wie das rechte Verhältnis zu ihnen sein soll. Und erst danach geht er dann ausführlicher auf diesen gegenseitigen Dienst von allen Gemeindemitgliedern ein. Also das ist jetzt der nächste Punkt, die Aufgabe der Ältesten und die rechte Haltung ihnen gegenüber. Vers 12, wir bitten euch aber, ihr Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen, haltet Frieden untereinander. Also, die Ältesten sollen anerkannt, man könnte auch sagen, sie sollen respektiert werden. Das bedeutet also, Älteste sind kein Beiwerk, sie sind nicht einfach nur Repräsentanten oder Leute, die halt den Gottesdienst gestalten. Älteste arbeiten nicht nur für die Gemeinde, sondern hier steht, Älteste arbeiten an der Gemeinde. Ja, Vers 12, die an euch arbeiten. Ihre Aufgabe im Besonderen ist es, die Gemeinde aufzubauen und zu ermahnen, da sind wieder die Begriffe, aber durch die Predigt und die Gemeinde zu leiten. Und dieser Vers über die Ältesten ist wichtig sowohl für die Ältesten als auch für die Gemeindemitglieder. Die Ältesten sollen wissen, dass es ihre Aufgabe ist, für und an der Gemeinde zu arbeiten. Und da steht wirklich nicht bloß einfach arbeiten, sondern sie sollen sich abmühen. Man könnte sogar übersetzen, sie sollen sich bis zur Erschöpfung abmühen. Ihre Aufgabe ist es also nicht nur, die Gemeinde am Leben zu erhalten, den kirchlichen Alltag einigermaßen aufrecht zu erhalten, sondern sie sollen die Gemeinde auferbauen. Sie sollen sie voranbringen. Sie sollen ihre ganze Kraft dazu aufbringen. Und die Gemeindemitglieder, und jetzt kommen wir zu der anderen Seite, die sollen diesen Dienst anerkennen. Und das heißt nicht, dass man die Ältesten eben machen lässt. Und das sind ja die Ältesten, die machen das eben und das geht mich weiter nichts an. Sondern das heißt, dass man ihren Dienst annehmen soll. Älteste tun ihren Dienst ja nicht, um sich selbst zu profilieren, um Macht zu erlangen. Jedenfalls sollen sie es nicht so tun. Sondern Paulus sagt hier, sie stehen der Gemeinde vor im Herrn. Sie dienen der Gemeinde im Herrn. Das heißt, der Herr Jesus soll profiliert werden. Er soll verherrlicht werden. Er soll groß gemacht werden. Und weil das der Dienst der Ältesten ist, darum geht Paulus hier noch einen Schritt weiter. Älteste sollen nicht nur anerkannt, also respektiert, sondern sie sollen auch geliebt werden. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Also, Paulus möchte deutlich machen, in der Gemeinde soll es nicht so zugehen wie in der Welt. In der Welt gibt es auf der einen Seite eben die Bosse und auf der anderen Seite die Arbeitnehmer. Und die Beziehung zwischen beiden Seiten, die ist durch Befehle und durch Anweisungen, durch Distanz und durch Formalitäten gekennzeichnet. Das ist jedenfalls meistens so. In der Gemeinde haben die Ältesten auch Autorität und darum sollen sie ja auch respektiert werden. Aber sie sind eben auch Geschwister. Und Diener im Glauben. Und darum sollen sie geliebt werden. Sie dienen und leiten im Herrn. Und das heißt konkret auch, dass man den Ältesten oder dass man die Ältesten in ihrem Dienst unterstützt. Dass man treu zu ihnen steht. Dass man sie zu ihrem Dienst ermutigt. Indem man ihnen eben folgt. Indem man auch die Verkündigung annimmt. Aber dass man auch den Mut aufbringt, ihnen Vorschläge für ihre Arbeit zu machen und, wo es nötig ist, auch mit ihnen über ihre Fehler oder über Fehlentwicklung in der Gemeinde spricht. Auch das gehört dazu, den Ältesten zu helfen und zu dienen. Aber, und das ist ganz wichtig, Gemeindemitglieder sollen keinen Groll, keinen Ärger gegen die Ältesten aufkommen lassen. Und umgedreht genauso, die Ältesten sollen keinen Ärger im Herzen gegen verschiedene Gemeindemitglieder haben. Weil sie vielleicht mal kritisiert wurden oder irgendwas nicht so toll gelaufen ist, was sie gemacht haben. Nein, wir sollen uns gegenseitig unterstützen und lieben und darum beendet Paulus diesen Einschub zu den Ältesten mit dem Gebot, haltet Frieden untereinander. Im Leitsatz ist das etwa so formuliert, diese Gedanken, gleich am Anfang: Wir wollen gemeinsam, also Älteste und Gemeindemitglieder, wir wollen gemeinsam für die Einheit im Geist als Band des Friedens beten und daran arbeiten. Und dann später noch: Wir wollen gemeinsam daran arbeiten, dass diese Gemeinde auch in Zukunft getreu den Grundsätzen der Bibel, dem Reich Gottes, dienen kann, indem wir die Anbetungen, die Ordnungen, die notwendigen Sanktionen und die Lehren unterstützen. Und ich denke, die meisten von uns haben schon erfahren, dass das aus verschiedenen Gründen nicht immer so klappt. Und dass es eben doch zu Ärger und Groll und sonst was gibt, natürlich gerade wenn wir auf die Situation oder die vergangene Zeit in Hannover blicken. Aber auch hier in dieser Gemeinde wurden viele solche Erfahrungen gemacht. Das heißt aber nicht, dass wir nicht danach streben sollen. Ich werde auf diese Problematik dann noch später genauer eingehen. Aber hier wollen wir erstmal festhalten: Älteste haben spezielle Aufgaben und Verantwortung. Man könnte es kurz zusammenfassen, sie sollen lehren und leiten. Und daneben ist natürlich auch die Seelsorge, also das Ermahnen, das Trösten, das Ermuntern, eine vornehmliche Aufgabe der Ältesten. Aber nicht nur der Ältesten. Man könnte vielleicht so sagen, die Ältesten sollen die alle Gemeindemitglieder dazu anhalten und dazu zurüsten, dass sie diesen Dienst aneinander tun können. Also, die Seelsorge ist eine Aufgabe aller Gemeindemitglieder und darum spricht Paulus eben nun nochmal konkret alle zu diesem Thema an. Und das ist der dritte Punkt heute, der gegenseitige Dienst der Gemeindeglieder. Das Wort Gemeindeglied, das macht das ja schon deutlich, worum es geht. Wir sind keine Gemeindekonsumenten, sondern wir sind Glieder an einem Leib. Jedes Glied hat eine Aufgabe, die für den ganzen Leib wichtig ist und ist darum zur gleichen Zeit auch von den anderen Gliedern des Leibes abhängig. Wir haben das heute in dieser Lesung gehört, wie Paulus das immer wieder von der einen Seite, nochmal von der anderen, nochmal vom Ohr, nochmal vom Fuß, nochmal vom Kopf deutlich macht: Wir sind aufeinander angewiesen, wie Glieder an einem Leib. Die Ältesten haben in ganz besonderer Weise die Verantwortung für die Gemeinde, aber auch jeder von euch hat Verantwortung für die ganze Gemeinde. Das wird dann deutlich, für die ganze Gemeinde. Wir alle sind Gemeindeglieder und nicht Gemeindegebraucher und darum sollen wir einander dienen. Und Paulus erwähnt jetzt hier mehrere Dinge von Vers 14. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach, untereinander und gegen jedermann. Also das Erste, was er sagt, ist: Weist die Unordentlichen zurecht. Und was ist hier gemeint mit unordentlich? Das ist eigentlich ein Begriff, der kommt aus dem Militärswesen, wenn ein Soldat nicht mehr richtig im Reihe und Glied mitmarschiert, sondern wenn er irgendwo rumlungert, dann ist das ordentlich, unordentlich. Also, dahinter steckt, dass einige Gemeindeglieder von Thessaloniki nicht mehr richtig für ihren Lebensunterhalt arbeiteten, sondern sie nutzten die Gastfreundlichkeit anderer Mitchristen aus und legten sich sozusagen ihnen auf die Tasche. Ja, nach dem Motto: Der Herr kommt bald. Und wir haben ja genug, und was soll ich jetzt noch hier mich abmühen? Mir ist die innere Meditation wichtig oder so. Ja, kann man auch gute christliche, fromme Gründe davor schieben. Nun, das war nicht nur für die Gastgeber, sondern auch vor allem für die ganze Gemeinde nach außen hin ein schlechtes Zeugnis. Es war schädlich. Die Leute konnten schnell zu dem Urteil kommen, dass die christliche Gemeinde Faulheit und Ausschweifung unterstützt. Ja, da sind die, die im Prinzip sich einen schönen lauen Lenz machen den ganzen Tag. Jeder von uns hat die Aufgabe, einen Mitchristen, der ein ungeordnetes Leben führt. Und ganz besonders natürlich, wenn ein ungeordnetes Glaubensleben führt, wenn da Unordnung reinkommt. Wir haben alle die Verantwortung, uns einander dann zu ermahnen und auf den rechten Weg zu weisen. Das war das Erste. Das Zweite: tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen. Kleinmütig sind Gemeindemitglieder, die Ängste und Zweifel haben. Vielleicht haben sie Zweifel über ihre Errettung. Vielleicht sind sie in Verzweiflung über verschiedene Sünden in ihrem Leben. Und in all diesen Fällen haben wir alle den Auftrag, Trost zu spenden. Durch Zuhören, durch ein Gotteswort, durch Gebet. Auch vielleicht, indem man persönliche eigene Glaubenserfahrung weitergibt, wo man selber mal in der Situation war. Ich denke vor allen Dingen, dass wir versuchen, wirklich die Ängste und Nöte des anderen zu verstehen. Nicht so, ja, es geht alles schlecht, wir beten, sondern wirklich mal nachzuvollziehen, warum hat er diese Not? Warum hat er diese Angst? Und dann das auch mittragen. Aber man kann es nur wirklich mittragen, man kann den Schwachen nur ertragen, wenn man wirklich versteht, was sein Problem ist. Und wir merken, was es hier braucht, ist natürlich, dass man miteinander spricht, dass man einander zuhört. Das heißt, hier muss man Zeit füreinander investieren. Wir alle sollen uns einander trösten. Wir sollen uns einander im Kampf des Glaubens beistehen. Wenn es nicht nötig wäre, dann könnte man ja auch sagen, gut, wir leben unseren Glauben zu Hause aus. Und meinetwegen am Sonntagvormittag höre ich eine gute Predigt aus dem Internet, die ist dann vielleicht sogar noch besser als die, die man hier hört. Aber Gott hat uns genau darum in einer Gemeinde zusammengestellt, dass wir einander beistehen. Und hier stehen natürlich besonders die Starken im Glauben in der Verantwortung. Sie sollen nicht über die ängstlichen und schwachen Mitchristen sich erheben, sondern sie sollen sie tragen. Und die Kleinmütigen und Schwachen wiederum, die sollen darauf vertrauen, ja, die sollen spüren, dass sie getragen werden, dass sie nicht alleine sind. Dass sie sich in der Not zu ihren Glaubensgeschwistern wenden können. Und klar, ich denke nicht, dass es immer die Starken hier sind und die Schwachen hier, sondern jeder ist mal stark, jeder ist mal schwach. Es kommt ja darauf an, welches Gebiet es betrifft. Und ich denke, diese Seite, dass man dann weiß, ich kann zu meinen Glaubensgeschwistern gehen und ich kann mich ihm anvertrauen, die ist sehr, sehr wichtig. Ich habe das in meinem Leben selber so erfahren, wie oft und wie lange tragen wir alle unsere Nöte, unsere Sünden, unsere Ängste allein mit herum. Wir schinden uns damit ab, obwohl wir von Glaubensgeschwistern umgeben sind, ja von Menschen, mit denen wir zutiefst in Jesus Christus verbunden sind. Tiefer kann man nicht verbunden sein. Und trotzdem denken wir dann, dass wir sie nicht belasten dürfen oder es ist uns peinlich. Also mir ging es so im Leben, dass ich mit verschiedenen Sünden gekämpft habe und ich habe es nicht geschafft. Und erst als ich mich dann verschiedenen Freunden im Glauben, als ich mich denen offenbart habe, als wir darüber gesprochen haben und als wir dann gemeinsam im Prinzip in dieser Sache standen und den Kampf aufgenommen haben, dann hat der Herr genau dadurch Kraft gegeben. Also wir sind in der Gemeinde füreinander da. Unsere Aufgabe und unsere Freude ist es, uns gegenseitig zu helfen. Und was wir tun müssen, ist diese Hilfe in Anspruch nehmen. Und das alles, wenn wir trösten, wenn wir ermutigen, wenn wir ermahnen, das alles, so rundet Paulus das hier ab, mit Geduld. Seid geduldig gegen jedermann. Ja, ob ich jetzt ermahne, ob ich tröste oder Schwache ertrage, mit Geduld. Oftmals hören wir vielleicht eine spezielle Not eines Mitchristen. Wir diagnostizieren dann genau sein Problem. Wir stellen dann einen Plan auf, wie man das Problem lösen kann. Und dann soll der jeweilige in Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 mit dem Problem umgehen und dann wird sich das schon wieder lösen und alles gut werden. Nun, nach dem Motto, weißt du, das ist doch so einfach, bei mir hat es doch auch immer gut geklappt. Aber wenn es so einfach wäre, dann gäbe es ja das Problem nicht. Also oft ist es so, dass wir mit Ausdauer immer wieder ermahnen müssen. Dass wir immer wieder neu trösten müssen. Ja, dass wir gewisse Dinge gar nicht ändern können. Ist auch so. Sondern dass wir sie einfach nur mittragen können. Wenn jemand richtig Depressionen hat, das kann man nicht ändern. Man kann immer wieder trösten, aber am Ende kann man eigentlich nur beistehen und die Sache mittragen. Und wir müssen uns dann immer eins vor Augen halten. Es geht in diesem gegenseitigen Dienst nicht um mich, dass ich mich jetzt hier profiliere, dass wir jetzt hier meinen Plan durchziehen, sondern es geht um den anderen. Er braucht Hilfe, er braucht Trost. Und auch dieser Leitsatz, der greift diese Dinge folgendermaßen auf. Wir wollen gemeinsam in brüderlicher Liebe als Gemeinschaft von Christen durch das Leben gehen, einander herzliche Fürsorge und Achtsamkeit entgegenbringen und einander in Treue ermahnen, wie es in der jeweiligen Situation angemessen und erforderlich ist. Wir wollen, so es uns möglich ist, unsere gemeinsamen Treffen nicht versäumen, noch das Gebet für unsere Gemeinde und für andere vernachlässigen. Wir wollen uns am Glück unseres Nächsten mitfreuen und uns bemühen, die Lasten und Sorgen unseres Nächsten mitzutragen. Wenn wir das so hören, ich denke, das wird uns allen so gehen, das klingt gut. Und es wäre herrlich, wenn es immer so wäre. Aber Fakt ist, es ist nicht immer so. Das hatte ich erst schon erwähnt und wir kommen jetzt nochmal dazu. Das war in Thessaloniki, in dieser jungen, eifrigen, brennenden Gemeinde nicht immer so. Und das ist auch bei uns nicht immer so. Paulus fordert uns dazu auf, dass wir so handeln sollen, in dieser Liebe zueinander. Der Heilige Geist treibt uns durch sein Wort auch dazu an. Aber Fakt ist, auch Christen sind immer noch Sünder. Wir leben nicht nur in einer sündigen Welt, sondern wir sind selbst noch sündig. Und diese sündige, unvollkommene Art, die wir haben, das kann man nicht einfach aus dem Gemeindeleben raushalten. Ja, so nach dem Motto, in meinem normalen Leben, da sündige ich ab und zu, aber in der Gemeinde, da bin ich ganz fromm. Da ist immer alles vom Feinsten. Nein, es wird auch innerhalb der Gemeinde immer wieder zu Ärger und zu Missverständnissen und zu bösen Worten und zu Lüge und zu Neid und was es da alles gibt, kommen. Auch in unserer Gemeinde, hier vor Ort, gibt es Sünde. Paulus ist da ganz realistisch. Und darum fügt er eben noch eine wichtige Ermahnung zum Einander des Gemeindelebens hinzu. Das ist dieser letzte Vers, Vers 15. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Es wird auch in der Gemeinde Böses geben, aber, sagt Paulus, antwortet darauf nicht wiederum mit Bösem. Ja, das ist dieses negative Einander, was es in der Gemeinde gibt. Gemeindemitglieder sündigen aneinander, oder besser, sie sündigen gegeneinander. Aber wenn jemand an dir sündigt, so sollst du nicht noch mit einer weiteren Sünde darauf antworten. Wir kennen das vielleicht aus dem engsten Familienkreis oder aus dem engsten Freundeskreis. Je vertrauter man sich ist, desto härter ist man auch im Umgang miteinander. Desto mehr erwartet man voneinander. Also mir ging das immer so auf irgendwelchen Touren, Fahrradtouren oder Wandertouren, die ich mit meinem Bruder und mit meinen Cousins gemacht habe. Also da hatten wir jeden Tag mindestens ein oder zweimal so richtig heftig Streit. Obwohl wir jeden Tag früh Morgenandacht gemacht haben und sogar Lieder gesungen haben, christliche Lieder. Aber wir haben es richtig gezofft um belanglose Fragen wie, wo werden wir heute Abend unser Quartier aufschlagen. Das ging richtig zur Sache, wir haben uns angeschrien auf der Straße. Warum? Wir kannten uns so gut, das konnten wir uns schon zumuten. Wenn ich hingegen, und das habe ich auch viel gemacht mit etwas fremderen Leuten, mit entfernteren Freunden oder mit Fremden eine Tour gemacht habe, dann hat man aufeinander Rücksicht genommen, hat Verständnis füreinander gehabt, ist einfach freundlich miteinander umgegangen, hat sich auch für die Besonderheiten, für die Macken des anderen interessiert, auch sehr interessant, lustig. Ja, gerade in der Gemeinde hat man die Erwartung, dass man hier ja wohl stets zuvorkommt und in Liebe behandelt wird. Ist doch die Gemeinde. Und dann ist man verwundert und empört, wenn es eben nicht mal so ist. Und hier sagt Paulus, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Reagiert nicht mit Ärger oder Stolz oder Zorn. Ja, was weiß ich, man hört, der hat hinter meinem Rücken geredet über mich. Jetzt werde ich mich gleich mal über den beschweren, bei anderen Leuten hinter seinem Rücken. Oder der wagt es, mich zurechtzuweisen über Dinge in meinem Leben, wo er überhaupt keinen Einblick hat. Also, jetzt werde ich mir den mal zur Brust nehmen. Jetzt ermahne ich den mal. Denn wenn hier jemand Ermahnung nötig hat und so weiter und so fort. Und da schreitet Paulus ein, er sagt, ja, es geschieht Böses, auch in der Gemeinde. Umso wichtiger ist es, dass ihr freundlich reagiert, dass ihr nach dem Guten trachtet. Und Paulus sagt sogar, wir sollen nach dem Guten jagen. Also wie soll es sein? Jede Sünde in der Gemeinde soll uns immer mehr dazu treiben, dass wir untereinander nach dem Guten jagen. Also die Sünde soll uns genau zum Guten antreiben. Klingt ein bisschen komisch, aber es ist so, dass wir nach dem Guten jagen. Und diese Jagd soll unser Leben innerhalb und außerhalb der Gemeinde bestimmen. Und in dieser Jagd ist eines ganz wichtig. Zu diesem Streben gehört eines ganz natürlich mit dazu, nämlich, dass wir einander unsere Sünden bekennen und vergeben. Ich habe da auch ein Beispiel aus meinem Leben, aus meiner Zeit, als ich Jugendleiter in Hannover war. Wir haben eine Proberatur gemacht. Ich war mit Peter Neudorf zusammen Jugendleiter. Und wenn es um Touren ging und so weiter, da war klar, da hatte ich mehr Erfahrung. Da habe ich dann im Prinzip gesagt, wo es lang ging. Und dann gab es irgendwie ein Problem unterwegs. Peter hat sich falsch verhalten. Die haben irgendwas gemacht, wo ich nicht wusste. Und die Gruppe hat sich fast verlaufen. Und dann habe ich den Peter, sagen wir mal, richtig angegangen vor der ganzen Gruppe. Und das kann ja nicht sein. Und ich bin hier der Chef und bla bla bla. Und dann ging es weiter, alle schön hinter mir hergedackelt. Und dann kam es, oh, das war ein Fehler. Das hätte ich nicht machen dürfen. Und dann, sagen wir mal, noch eine halbe Stunde Fahrrad fahren. Ich muss mit Peter drüber reden, ich muss mich entschuldigen. Aber dann ging es drunter und drüber und immer nach Hause war, dann kam es nicht dazu und dann habe ich gut beim nächsten Gelegenheit. Und bei der nächsten Gelegenheit war es auch nicht so und bei der übernächsten hatte ich es dann auch fast schon vergessen. Und bei der überübernächsten, also etwa 3 Wochen später, kam der Peter zu mir und sagte, 3 Wochen später, du Ludwig, wir müssen mal miteinander über was reden. Und ich wusste sofort, was es ist. Und dann war ich dankbar, dass der Peter zu mir gekommen ist. Und dass er die Sache angesprochen hat. Ich war dankbar, dass, ich um Vergebung bitten konnte, dass wir die Sache aus dem Leben räumen konnten. Aber es war natürlich, es wäre viel, viel besser und schöner gewesen, wenn ich rechtzeitig zu ihm gegangen wäre. Aber beide Seiten sind wichtig, dass wir Sünde bekennen oder Sünde ansprechen, wenn sich jemand gegen uns versündigt hat und dann auch vergeben. Fasst das nochmal zusammen. Der gegenseitige Dienst der Gemeindeglieder war der dritte Punkt. Also als Christ wird man nicht zu einem besonderen Genießer in Bezug auf religiöse Dinge. Früher war ich kein Christ, jetzt genieße ich noch die spirituelle Aura im Leben. Nein, Christen sind keine Konsumenten. Christen sind von Gott reich beschenkt, ja. Aber Christen sollen diese Geschenke und Gaben nicht für sich behalten, sondern für andere Menschen und zuerst für die Glaubensgeschwister einbringen. Wir sind Glieder an einem Leib. Christus, das Haupt des Leibes, wirkt und arbeitet in unserem Leben durch andere Gemeindeglieder, nicht nur durch Älteste. Und wir sollen diesen Dienst an uns gerne annehmen und von Herzen selber tun. Zum Schluss der Predigt wollen wir nochmal auf das Ziel des gegenseitigen Dienstes schauen. Also es ist der vierte und letzte und kurze Punkt. Das Ziel des gegenseitigen Dienstes in der Gemeinde. Das Ziel des Einanders in der Gemeinde. Ja, des Ermahnens, des Tröstens, des Helfens und Ertragens. Das lässt sich in 2 Stufen beschreiben. Man könnte sagen, es gibt ein Zwischenziel und ein Endziel. Das Zwischenziel ist die Heilung und Stärkung, das Glaubenswachstum des einzelnen Gemeindegliedes. Ja, das einzelne Gemeindemitglied ist wichtig, es geht erstmal um ihn. Und wir sollen uns ihm persönlich zuwenden. Aber das ist nur das Zwischenziel. Das Endziel ist die Erbauung des ganzen Leibes der Gemeinde, welcher der Leib Christi ist. Ist ja logisch. Also das Endziel ist die Erbauung des ganzen Leibes der Gemeinde, welcher der Leib Christi ist. Mit dem Dienst aneinander dienen wir darum Christus. Und das gibt uns die grundsätzliche Ausrichtung für den Dienst vor. Unser Dienst aneinander soll nicht dazu dienen, dass wir uns gegenseitig unsere Träume und Wünsche erfüllen, sondern er soll uns auf Christus hin verändern. Er soll uns zu Christus hinweisen. Das ist das Ziel unseres gegenseitigen Dienstes. Mögen wir deshalb mit dem Blick auf Jesus, unseren Herrn, füreinander in der Gemeinde da sein und untereinander dienen. Und möge vielleicht auch dieser Gemeindeleitsatz, dieses Gebet, eine Erinnerung und unser gemeinsames Gebet dazu werden. Amen. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.